Gerade mit Politikern, die Budgets kürzen wollen, müsste man die an einen Stuhl fesseln und das erleben lassen, was wir erlebt haben bei der Eröffnung in Dresden. Und dann möchte ich noch den oder die sehen, die da auf das verzichten kann.
Ich glaube, dass das Thema Einsparung von freiwilligen Leistungen, die wir Musikschulen ja nun mal sind, ja durchaus immer wieder überall mal hochpoppen wird. Und da gilt es natürlich wirklich, Argumente zu finden.
Die Welt besteht ja nicht nur aus Einsen und Nullern, sondern die Welt besteht ja auch aus Empathie, die Welt besteht aus Kreativität, Fantasie, aber auch Zuversicht. Und ich glaube, dass musikalische Bildung, die ästhetisch-kulturelle Bildung unsere Gesellschaft ein Stück weit auch lebenswerter macht.
Voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music, dem Verband Deutscher Musikschulen und Christine Thielemann.
Heute mit einer Folge vom Musikschulkongress, der vom 9. bis zum 11. Mai 2025 in Dresden stattfand. Das hier ist sozusagen der Musikschulkongress in ganz kompakt für alle die, die ihn verpasst haben oder für all diejenigen, die ihn nochmal Revue passieren lassen möchten. Ich habe für euch heute zu Gast den neuen Bundesgeschäftsführer des VDM, Raphael Ament, dann natürlich Friedrich Kodolge, der viel Spannendes zur Dresdner Erklärung zu sagen hat, aber auch die Keynote-Speakerin der Eröffnungsveranstaltung, Barbara Josef. Und zusätzlich gibt es einen Einblick in drei Arbeitsgruppen, die auf dem Musikschulkongress gelaufen sind und wo für diese ganz besondere Folge die Dozentinnen und Dozenten die Inhalte beleuchten, die sie für Dresden vorbereitet hatten. Als da wären künstliche Intelligenz, Kooperation und Jungs sind wild und Mädchen brav, vorurteilsbewusste musikalische Bildung. Wenn euch voll motiviert gefällt, dann abonniert diesen Podcast doch, aktiviert die Glocke und bewertet ihn mit einem vollen Sternenhimmel. Das würde das Podcast-Team und mich unglaublich freuen. Das wäre der schönste Lohn für mich. So, und jetzt geht's los mit Raphael Ament. Raphael, ganz herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du Bundesgeschäftsführer des VDM und folgst auf Holger Denkmann, der ja gerade erst von Matthias Pannes übernommen hatte. Was sollten wir Musikschulmenschen, die dich bisher noch nicht kannten, über dich wissen?
Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Also ich bin irgendwie tatsächlich in meiner Heimatstadt geblieben. Vielleicht ist das ganz interessant zu wissen. Ich bin so in Wuppertal geboren, ich bin dort aufgewachsen. Ich habe in Köln und Wuppertal studiert und bin dann sehr schnell an meiner Musikschule, wo ich schon Geigenunterricht hatte und Früherziehung, dann irgendwann zur Lehrkraft geworden. Und hatte immer mal so den geheimen Wunsch, ach doch, ich will auch mal woanders hin. Und dann war es aber doch auch in Wuppertal so schön, dass ich immer dort geblieben bin und bin dort seit 2017 Musikschulleiter und habe mich dann als Musikschulleiter stark gemacht im Landesverband der Musikschulen in Nordrhein-Westfalen, bin dort stellvertretender Vorsitzender und bin für den Landeswettbewerb Jugend musiziert seit, ja, seit bald 2 Jahren der Vorsitzende des Wettbewerbs. Und das sind jetzt alles Dinge, die ich jetzt tatsächlich ja, sehr gerne gemacht habe, aber jetzt tatsächlich hinter mir lasse, um dann eben nach Bonn zu gehen zum VDM und dort als Bundesgeschäftsführer anzufangen. Ja, ich freue mich sehr drauf und bin sehr gespannt.
Aber erstmal hast du ja noch den Bundeswettbewerb Jugend musiziert direkt vor der Nase.
Ja, das ist jetzt ein bisschen das Highlight. Im Juni, also vom 5. bis 11. Juni, findet der Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Wuppertal statt. Das war eine Idee, die tatsächlich 2018 geboren ist schon. Damals war der Landeswettbewerb in Wuppertal. Das war so mein erstes großes Event als Musikschulleiter. Und damals standen wir dann zusammen und haben gedacht, ah Mensch, also der Bundeswettbewerb in Wuppertal, das wäre doch mal eine große Nummer. Zumal wir mit der historischen Stadthalle und natürlich vielen anderen Sälen auch wirklich tolle Rahmenbedingungen haben, aber eben diese Säle gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt sind. Also alle, die kommen wollen, sind herzlich eingeladen. Da kann man sich wirklich auf was Tolles freuen.
Wow, danke für die Einladung. Wie fühlst du dich denn jetzt? Ist diese neue Arbeit eher ein Geschenk oder eine Herausforderung für dich oder beides?
Ja, natürlich beides. Also Herausforderung ist ja klar. Also wenn man auf die Musikschulwelt in Deutschland guckt, ich glaube, da wissen alle schon, da ist schon ganz schön was zu tun. Da sind ganz schön Herausforderungen, die auf uns zukommen. Aber ich freue mich natürlich schon auch sehr darauf. Ich habe die Arbeit im Landesverband der Musikschulen, wo ich eben als stellvertretender Vorsitzender aktiv war, immer wahnsinnig gerne gemacht, weil weil man mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hat und Musikschulen aus völlig unterschiedlichen Richtungen mitkriegt und auch berät und überlegt, wie man die Zukunft für die Musikschulen sichern kann und sich in der Politik für die Musikschulen stark macht. Und sowas jetzt auf Bundesebene zu tun, das finde ich schon wirklich sehr spannend. Da freue ich mich drauf. Aber natürlich, wenn man sich vorstellt, was wird jetzt so passieren? Ich meine, der erste Herrenberg-Schock ist, glaube ich, überall verkraftet, aber wir sind ja noch nicht am Ende. Und die finanzielle Lage der Kommunen ist ja an vielen Orten wirklich hoch angespannt. Also ich glaube, dass das Thema Einsparung von freiwilligen Leistungen, die wir Musikschulen ja nun mal sind, ja durchaus immer wieder überall mal hochpoppen wird. Und da gilt es natürlich wirklich, Argumente zu finden, die dagegen sprechen.
Aber ich habe gerade schon mit Barbara Josef darüber gesprochen. Eigentlich sind wir Musikschulen, sind ja die Spezialisten, Spezialistinnen und Spezialisten für Kultur. Und wir sind diejenigen, die Spezialisten sind dafür, mit Diversität umzugehen und aus diesen vielen unterschiedlichen Playern einen Gesamtklang zu machen. Und das, finde ich, ist eigentlich unsere riesengroße Ressource. Und das haben viele aus der Politik noch gar nicht so auf dem Schirm, dass wir eigentlich nicht der Kostenpunkt auf der Rechnung sind, sondern dass wir die Lösung sind für ihre Rechnung.
Absolut. Und ich, also da habe ich aus der eigenen Erfahrung auch immer wieder, naja, doch das Problem, dass es unfassbar lange braucht, bis das dann doch auch in den Köpfen ankommt. Also das ist vielleicht so das, was ich jetzt auch mit nach Bonn nehme, dass man manchmal das Gefühl hat, okay, das habe ich ja jetzt gesagt und das müssten ja jetzt alle verstanden haben. Das haben ja auch alle mitgekriegt. Das war ja auch irgendwie ein tolles, keine Ahnung, ein tolles Musikschulkonzert oder irgendeine Veranstaltung, wo viele Politiker waren. Aber ich glaube, dieser stete Tropfen ist an dieser Stelle wirklich unfassbar wichtig. Also bis das in den Köpfen ist, dass Musikschulen eben, wie du sagtest, Teil der Lösung sein können, dass das Orte sind der Begegnung, wo Gesellschaft zusammenwächst, wo Demokratieförderung passiert. Ich glaube, das werden wir uns ganz groß immer wieder auf die Fahne schreiben müssen.
Und das haben wir ja mit der Dresdner Erklärung jetzt. Und dazu nimmt jetzt gleich noch Friedrich Kodolge Stellung. Er hatte zwar einen extrem vollen Terminplan, hat sich aber trotzdem netterweise die Zeit genommen und kurz Rede und Antwort zur Dresdner Erklärung gestanden. Und den Rest dieses sehr spannenden Gesprächs mit Raphael Ament, den hört ihr dann in einer der kommenden Folgen. Denn der neue Bundesgeschäftsführer kriegt hier bei Vollmotiviert natürlich wieder eine eigene Folge. Und jetzt geht's zur Dresdner Erklärung, Musikschulen als demokratische Bildungsorte. Friedrich Kodolge, lieber Co., Dresdner Erklärung. Raphael und ich hatten es gerade schon davon. Und ich wüsste sehr gern von dir, Dresdner Erklärung, was war der zentrale Impuls für diese Erklärung und warum gerade jetzt?
Ja, liebe Christin, was mich ja sehr gefreut hat, ist zunächst einmal, dass die Dresdner Erklärung überwältigend und einstimmig in der Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Musikschulen am 8. Mai ja verabschiedet worden ist. Und das ist schon ein bedeutendes Zeichen. Und in der Dresdner Erklärung beschreiben wir eigentlich das, vor allem das, wofür wir als öffentliche Musikschule im VDM stehen und nicht das, was wir ablehnen. Das war uns ganz besonders wichtig, das darzustellen. Und die Erklärung betont natürlich die zentrale Rolle öffentlicher Musikschulen für eine nachhaltige kulturelle Bildung und Demokratiebildung in Deutschland. Das ist unsere Zielsetzung gewesen.
Was glaubst du, wäre in 10 Jahren anders, wenn alle Punkte der Dresdner Erklärung wirklich umgesetzt würden?
In 10 Jahren wäre, wenn alle Punkte umgesetzt werden würden, dann hätten wir einen Pakt für die musikalische Bildung, und zwar auf allen staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen mit uns Musikschulen. Und dann hätten wir vor allem die ordnungspolitische und die finanzpolitische Voraussetzung, tatsächlich auch allen Kindern den Zugang zur musikalischen Bildung zu ermöglichen. Und zwar wirklich zu einer qualitätsvollen musikalischen Bildung zu ermöglichen.
Gibt es denn eine Passage in der Dresdner Erklärung, die dir persönlich ganz besonders am Herzen liegt?
Ja, der letzte Satz. Starke Musikschulen sind Bausteine für eine starke Demokratie. Wir leben Musikschule. Das war ja auch das Motto unseres diesjährigen Kongresses in Dresden gewesen.
Das ist wirklich eine ganz schöne Klammer und das finde ich wirklich absolut genial an der Dresdner Erklärung und an diesem Musikschulkongress in Dresden. Und was würdest du Musikschülerinnen und Schülern sagen, warum diese Erklärung auch für sie relevant ist?
Naja, sich mit der ästhetischen Bildung zu befassen, sich mit musikalisch-kultureller Bildung zu befassen, bildet ja einfach einen Kontrapunkt zu ihrer Bildung in den MINT-Fächern zum Beispiel. Und ich glaube, dass gerade die ästhetische Bildung, die musikalisch-ästhetische Bildung in Verbindung mit der MINT-Bildung enorm wichtig ist für unsere Zukunft. Denn die Welt besteht ja nicht nur aus Einsen und Nullern, sondern die Welt besteht ja auch aus Empathie, die Welt besteht aus Kreativität, Fantasie, aber auch Zuversicht. Und ich glaube, dass musikalische Bildung, die ästhetisch-kulturelle Bildung unsere Gesellschaft ein Stück weit auch lebenswerter macht.
Ein wirklich starkes Statement. Vielen, vielen Dank, lieber Co. Auf dem Musikschulkongress in Dresden gab es so unglaublich viele tolle Momente, aber eine Veranstaltung wird allen, die dabei waren, sicher unvergessen bleiben, und zwar die Kongresseröffnung. Und die hat der gastgebende Landesverband musikalisch gestaltet. Ich sitze jetzt hier gerade mit Sven Rössel vom LVDM Sachsen und ich kann nur sagen, lieber Sven, meinen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an dich und dein Team vom LVDM Sachsen. Ich glaube, wer bei dieser Auftaktveranstaltung in Dresden mit dabei war, hat für sein ganzes Leben was mitgenommen. Ihr hattet da verschiedene Ensembles auf der Haupt- und Seitentribüne aufgebaut und im Saal gab es dann immer Tanzeinlagen und es waren keine einzelnen Musikstücke, die da erklungen sind, sondern die Ensembles, die haben sich beim Spielen immer abgelöst und ja, aber auch immer wieder gemeinsam gespielt und als Publikum, da saß man mittendrin statt nur dabei und man wurde von dieser genialen Energie einfach sofort mitgerissen. Es war, glaube ich, eine viersätzige Komposition und die war von hervorragenden Reden durchbrochen und lief so als Höhepunkt auf die Rede von der Barbara Josef zu. Und nach dieser Rede hatten wirklich viele im Saal, denen ich das absolut nicht zugetraut hätte, Tränen in den Augen. Mein Eindruck war, alle, die im Saal waren, die waren nach dieser Kongresseröffnung einfach komplett euphorisiert. Und ja, dafür bist du mit deinem Team mitverantwortlich. Und ich sage an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank.
Also toll, ich diese emotionale Energie, ist die wirkt nach, auch mit dem, was du gesagt hast. Also vielen herzlichen Dank. Ich gebe das ist auch das, was der meistgesagte Satz jetzt nach den vielen Tagen war, ich gebe das sehr gerne weiter, weil das war wirklich eine Leistung verschiedener, also vieler Hände. Und es waren auch Zitate drin. Es war nicht nur eine reine Komposition, es waren auch Zitate drin, die so ein bisschen auch auf die Region und auch auf das gemeinsame Singen abheben. Also so ein Moment, der mich persönlich gepackt hat, mir ging es ja ganz genauso wie dir, wie du das eben beschrieben hast, der Moment war, wo dann tatsächlich der alte Heinrich Schütz da aufblitzte mit dem Knabenchor und Verleih uns Frieden, dann so ganz puristisch und dann aber wirklich mit einem ganz, mit so wie so ein Superjet, der da quasi dann nochmal durchstartet, so nochmal Vollgas Richtung Finale und das war wirklich super verwoben miteinander. Also es wurde auch extra für den Tag komponiert. Und dass das dann tatsächlich so funktioniert nach den vielen Proben, Absprachen, extra Meetings mit den vielen Beteiligten, das war total berührend. Ich ehrlich gesagt, das muss jetzt auch erstmal nochmal sacken, bei mir selbst auch. Ja, weil man kriegt ja das gespiegelt und man wird angesprochen und ich muss jetzt auch erstmal so langsam, ne, ich bin Kontrabassist, das dauert immer ein bisschen länger, dass es so sackt auf meinen, also ich sage das so spaßhaft, aber es ist wirklich, also ich selber bin auch sehr bewegt, auch inhaltlich, was man nach den Tagen mitgenommen hat. Aber vielen Dank fürs Kompliment. Ich sage immer, ich gebe das weiter. Ich überlege auch, in welcher Form das jetzt am besten ist, ob das jetzt eine E-Mail sein muss. Eigentlich würde ich am liebsten alle umarmen und sagen Danke.
Machen wir doch einen Podcast draus.
Ja, genau, eigentlich die perfekte Medium. Genau.
Das Kongressmotto lautete ja, wir leben Musikschule. Wie hat denn dieses Leitmotiv eure Planung beeinflusst, jetzt mal ganz konkret auf die Gestaltung des Auftakts bezogen, Sven?
Naja, es gibt ja auch von Heinrich Schütz, auch um da so ein bisschen abzuheben, ich bin ja auch in eine Musikschule, die den als Namenspatron hat, auch das Heinrich-Schütz-Konservatorium hat das als Namenspatron, das passt schon ganz gut, so, weil da gibt es ja auch Stücke, die da heißen, mitten wir im Leben sind, so wie man halt die Musikschularbeit gestaltet, die ist ja voll lebendig und dieses Motto, ich glaube, das passte sehr gut. Bei der Abschlussveranstaltung hat Kodol gesagt, ja, wir leben Musikschule in Dresden oder sinngemäß so etwas in der Art. Und das ist einmal pointiert auf den Punkt gebracht. Das war unsere Absicht, dass wir das im Grunde zeigen. Und zwar nicht so plakativ oder sogar vielleicht mit einem erhobenen Zeigefinger oder so kopfig oder theoretisch, sondern in der Praxis. Das war immer das, was uns geleitet hat. Also überzeugend durch Leistung, durch das, dass man das auf die Bühne bringt oder aufs Parkett bringt, was wir Tag für Tag tun. Und das aber mit so einer Art, das klingt irgendwie doof jetzt, wenn ich das sage, mit so einem Solidargedanken. Ja, das ist so ein alter Begriff eigentlich, aber ich habe so momentan jetzt so gerade unter diesem Sparkanon, den wir hier gerade fahren, überall, aller Orten, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass unter den Kulturakteuren dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Wir-Gefühl so ein bisschen verloren geht, weil jeder so ein bisschen seine Pfunde ins Trockene bringen will. Und da hatten wir, das hat mir besonders gefallen, durch dieses Miteinander, dass der ganze Bund aller Musikschulschaffenden oder die Musikschulfamilie quasi in Dresden zusammenkommt, dass wir uns auch als Freistaat Sachsen, als ein starkes Musikschulland, finde ich, gut präsentieren konnten. Und zwar nicht mit dem Zeigefinger, wir zeigen euch das jetzt, wir können das genauso gut wie vielleicht auch bevölkerungsreichere Bundesländer. Aber das ist eigentlich der Gedanke, wo ich sagte, toll, das geht noch. Ja, weil manchmal sind ja so, kämpfen die Theater für sich, dann kämpfen die Musikschulen für sich, und dann kommt die freie Szene und alle ziehen an dem Tischtuch. Und das war aber momentan gar nicht so zu spüren, sondern wir haben, also das, was wir tun, konnten wir schön zeigen. Das geistert mich und das treibt mich auch an, dass wir auf einem guten Weg sind, trotz dem Sparszenario.
Das fand ich auch so stark an Barbara Josefs Eröffnungsvortrag, der ja quasi so als dritter Satz eurer Musikschulkongress-Sinfonie daherkam. Sie hat ja einfach genial illustriert, wie du vom starken Ich zum noch viel stärkeren oder wirkungsvolleren Wir kommen kannst. Und ich finde, das hat sich nicht nur in der Musik der Auftaktveranstaltung wiedergespiegelt, sondern das zog sich wie so ein guter Gedanke oder ja, weiß ich, wie so ein Leitmotiv durch den gesamten Kongress im Saal, aber auch in der Stadt mit diesen vielen Veranstaltungen, die ihr da sonst noch organisiert habt.
Das stimmt. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es ist ja auch der eine oder andere hat bestimmt auch gedacht, jetzt fahre ich nach Dresden, wie ist denn das dann da? Also in den Medien wird das ja manchmal seltsam dargestellt und sicherlich auch manche Sachen zurecht, aber auch das schwebte so ein bisschen mit, wir zeigen auch ein weltoffenes Sachsen oder ein weltoffenes Dresden, also nicht nur so ein Dünkel irgendwo, sondern guck mal, ne? Also darf ich mal ganz direkt fragen, das ist ja doch eher privat, ne? Also wenn man so, krass, da ist ja jetzt nach den Wahlergebnissen und was man da so hört und mit Pegida und die Sachsen sind so ein bisschen putzig und sind die jetzt alle blau oder das, wie nimmt man das denn wahr, wenn man da so mit dem Zug reinfährt und dann so aussteigt und die Klangmeile wahrnimmt? Also wir haben uns schon mit, also Kathi Kasper hat schon alle Register auch gezogen, um das so schön zu präsentieren. Ging das auf?
Ja, also ich habe einfach eine Stadt gesehen, in der Altes und Neues auf so ganz besondere Weise miteinander verschmolzen ist. Mit sichtbaren Narben zwar, aber auch mit dem Mut, Neues draus zu schaffen. Und gleichzeitig ein Ort, an dem auch Kultur in der Stadt wirklich gelebt wird. Auf Bühnen, in den Straßen, aber auch mit gesellschaftlichem Engagement. Ich habe zwei Demos gegen rechts gesehen und eine davon auch direkt vorm Kongressgebäude. Für mich war einfach dieses Spannungsfeld aus Geschichte, Gegenwart und Haltung sehr, sehr sichtbar. Und ja, ich habe Dresden schon immer gemocht, aber jetzt habe ich es richtig lieben gelernt.
Schön, super, das war ja das Ziel. Ja, ich meine, letztlich, wir sind ja dann doch irgendwo alle in unserer Welt und aber auch vielleicht nochmal auf das Papier, was dann auch verabschiedet wurde, die Dresdner Erklärung zurückzukommen. Ich war jetzt nicht ganz unkritisch im Vorfeld zu dieser Erklärung, weil wir haben ja auch, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen belastet, ne? Dresdner Erklärung ist historisch belastet und auch wenn man dann im Osten so oft das Wort Demokratie proklamiert in einem Schreiben, wie es da passiert, das ist ja sicherlich nötig, aber da gibt es halt ja auch eine DNA, eine Vorerfahrung, weil wenn du gerade schon auf die Narben ansprichst, ne? Wenn man das dann so oft sagt, dann fällt mir immer ein, ja, wie ist das jetzt für Kollegen, die auch so ein bisschen die Ostsozialisierung auch hatten, was Musikschule betrifft? Die kennen ja auch noch so ein bisschen dieses sogenannte russische System mit Selektionsbildung und man bildet aus für, ich übertreibe, für die sowjetisch besetzte Zone, ja, den eigenen Nachwuchs. Es gab ja ein ganz verrücktes System, was ineinander greift, aber eben auch politisch hoch aufgeladen war. Und da stand auch drüber, Demokratische Republik. Und das war es ja überhaupt nicht. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig, mit solchen Begriffen zu kommen. Aber auch ein bewegender Moment war wo Robert Wagner das nochmal in einem ganz anderen Kontext präsentiert hat. Und das war in der Vollversammlung, in der Bundesversammlung. Und da habe ich gedacht, so, ah, toll, das war jetzt auch so ein bewegender, so ein touchy Moment, wo er, so ähnlich wie auch bei der Keynote, also bei dem Vortrag. Und das bleibt auch hängen. Und das hat mich dann letztendlich überzeugt, nicht dieses 18 Mal Demokratie lesen zu müssen in dem Papier, sondern welche Werte, worum geht's eigentlich? Und ich denke eben, das ist so eine Energie, die müssen wir uns unbedingt jetzt mitnehmen für die kommenden Monate, auch Musikschularbeit. Es wird ja alles nicht leichter irgendwo. Aber wenn wir das durchziehen könnten und auch vielleicht auch im ländlichen Bereich, dann geben wir den Menschen so viel und vor allem den jungen Menschen, die es ja dann irgendwann auch wuppen müssen, dann geben wir so viel mit an positiver Energie. Also das ist mehr wert als eine Rentenversicherung, so argumentiere ich immer.
Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ich hätte an dieser Stelle mit allen Gästen noch sehr, sehr gerne lange weiterreden können, aber ich musste mich kurz fassen, denn es gibt noch ein paar andere Highlights in dieser Folge und eins davon kommt jetzt. Ich freue mich riesig, dass sich Barbara Josef noch einmal Zeit genommen hat, um zu uns Musikschulmenschen zu sprechen. Hier kommt sie, die Keynote-Speakerin der Eröffnungsveranstaltung. Barbara Josef, vielen auch bekannt aus der Podcast-Folge Nummer 54. Liebe Barbara, ganz, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem taffen und gleichzeitig auch unglaublich berührenden Vortrag in Dresden. Die Musik, der Tanz und ja, die Reden und dann deine Keynote obendrauf, das hat einfach so wunderbar ineinander gegriffen, dass es uns alle komplett überwältigt hat.
Danke vielmals, das ging mir genauso. Das war auch für mich ein sehr spezieller Moment. Man hat richtig gemerkt, da entsteht was zusammen und mir hat es auch einmal mehr aufgezeigt, wie wichtig solche Räume sind, dass man gewisse Dinge kann man alleine machen, da kämpfen wir uns jeden Tag durch und dann gibt es einfach Dinge, die müssen wir gemeinsam erleben und uns wieder mal bewusst werden, wie wichtig das ist, was wir tun und da auch mal kurz innehalten, bevor wir uns dem Alltag stellen.
Und wenn du jetzt an diesen Musikschulkongress in Dresden denkst, welche Dinge waren da für dich ganz besondere Momente und werden unvergesslich bleiben?
Für mich besonders stark war nur schon der Auftakt, diese Musik zu erleben und zwei Orchester auf der Bühne, zwei auf der Seite, diese Kinder. Das war so berührend, mal einfach das wirken zu lassen. Ich war so beeindruckt, wie die Orchester einander den Ton übergeben haben, also diese stille Kooperation. Dann das Zweite war das Wohlwollen, das man gespürt hat bei meinem Referat. Da hatte man den Eindruck, da dachte niemand, hat jetzt da recht oder nicht auf der Bühne, sondern es war ein Mitdenken und Mitziehen und das spürt man förmlich und dann ist man auch besser, als wenn man versucht, alleine etwas zu tun. Also ich habe mich enorm unterstützt gefühlt und das Dritte war dann mit dem Austausch mit den Leuten, also auch als ich dann durch die Stadt spaziert bin später, sind immer wieder Leute auf mich zugekommen und diese Wahnsinnsherzlichkeit und da spürt man, das sind Profis, die gewohnt sind, anderen Menschen Mut zu machen und das, ich glaube, mir gibt das jetzt Energie für die nächsten 3 Jahre Minimum. Das war wirklich ganz speziell.
Ja, ich habe deinen Vortrag auch als ganz großes Geschenk erlebt. Einmal mehr, genau wie unsere Podcast-Folge und die Keynote, die ich im Februar von dir gehört hatte. Und für jemanden, der aus einer völlig anderen Branche kommt, was würdest du denn sagen? Wo liegen denn die Stärken der Musikschulen, bezogen jetzt vielleicht auch mal auf dein Spezialgebiet Future Work?
Ja, es ist halt wirklich der Mensch im Fokus. Jeder Schüler oder vielleicht sind es auch Erwachsene, kommt mit anderen Voraussetzungen und hat einen anderen Bezug zur Musik und braucht etwas anderes. Und ich glaube, das sind die Musiklehrpersonen halt Profis, im Menschen maßgeschneidert zu begleiten und diesen Raum zu schaffen, wo individuelles Lernen möglich ist, kleine und große Erfolge. Und das ist schon einzigartig, diese persönliche Beziehung. Und das sind halt auch die Dinge, wo man nicht ersetzbar ist, auch von künstlicher Intelligenz oder so ein Angebot zu schaffen, das ist eine Vielfalt an Stärken, die man da drüber bringt und auch Mehrwerte, die man schafft fürs Gegenüber. Und das ist schon sehr eindrücklich, das so zu erleben. Ich glaube, es ist ein Job, den man gar nicht so nebenbei machen kann. Ich glaube, man kann den nur mit Herzblut machen und das ist speziell zu erleben.
Mal angenommen, wir könnten jetzt die Zeit nochmal zurückdrehen und tja, du würdest noch mal einen Moment jetzt gerade auf diesem Podium stehen. Hinter dir sitzen die beiden Jugendorchester, vor dir das Publikum vom vergangenen Samstag. Was würdest du jetzt sagen zu diesen Musikschulmenschen? Was würdest du ihnen noch mit auf den Weg geben?
Ich weiß, ich war so überwältigt, ich bin immer noch da. Ich glaube, das Einzige, was man sagen kann, euch braucht sowas von dringend heute mehr denn je. Und ich würde mir wünschen, dass diese große Unterstützung, die ich gespürt habe, sie selber für sich spüren, jeden Tag und diesen Stolz auf das Geleistete. Ich würde mir wünschen, dass sie keine Energie verlieren mit Dingen, die vielleicht noch nicht so rund laufen, Dinge, mit denen wir uns alle schwer tun, und ihr großes Talent und ihre Energie auf das konzentrieren können, was sie bewegen können. Und ich glaube, das ist eine Menge. Und ja, ich würde mir wünschen, ihnen so einen Energieblocker schenken zu können, wo die Dinge, die einem unnötig vielleicht auch mal demotivieren, dass man die ein bisschen nach hinten stellen kann und das genießt, was man bewirkt. Mich würde noch interessieren für dich, das ist ja, du bist ja genau drin in diesem Thema und besprichst dich mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Was ist das für dich? Wo können wir die Brücke schlagen zwischen den Entwicklungen in der Arbeitswelt und der aktuellen Situation? Also wie würdest du das Thema weiterspinnen gedanklich?
Ich glaube einfach, dass wir als Musikschulen unglaublich wichtig sind, aber dass sich viele in der Politik dieser Ressource, die sie da haben, gar nicht bewusst sind. Weil wir sind ja die Spezialisten für Kultur und für Vermittlung. Und was wir ja ganz dringend brauchen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in ganz Europa, ist einfach, dass wir eine neue Kultur bekommen, eine Kultur, wo sich alle Menschen drin wiederfinden, ganz gleich, in welchem Land du auf die Welt gekommen bist, ganz gleich mit welchen Hintergründen, arm oder reich oder sozial schwach oder stark, bildungsstark oder bildungsschwach, du jetzt in dieses Gesellschaftssystem eintrittst. Und es kann ja nur dahin gehen, dass sich jeder dort gesehen und auch gewertschätzt fühlt, damit wir endlich mal wieder als Gesellschaft auch zusammenwachsen. Das wäre mir ganz wichtig. Und ich glaube, da liegt die ganz große Stärke der Musikschulen, eben im Kleinen zu zeigen, schon wie, also dieses Aufeinander hören und dieses Aufeinander reagieren, diese feinen Nuancen auch aufnehmen. Das finde ich, das ist unsere ganz große Stärke. Da sind wir die absoluten Spezialisten für die Vermittlung. Und das sind Lerninhalte, die kannst du in keinem Buch lesen und die kannst du in keinem YouTube-Video dir anhören und aufnehmen. Das musst du erfahren haben und dazu musst du Musikinstrument spielen gelernt haben.
Ja, und vielleicht jetzt, es gibt im Change Management diesen schönen Dreiklang Erfahrung, Haltung, Verhalten. Also wir sollten nicht versuchen, direkt auf das Verhalten einzuwirken, sondern zuerst eine Erfahrung schaffen. Diese Erfahrung wird sich auf die Haltung auswirken und das dann aufs Verhalten. Also gerade mit Politikern, die Budgets kürzen wollen, müsste man die an einen Stuhl fesseln und das erleben lassen, was wir erlebt haben bei der Eröffnung in Dresden. Und dann möchte ich noch den oder die sehen, die da auf das verzichten kann. Also vielleicht müssen wir mehr diese Erlebnisse schaffen, auch für die nicht direkt Beteiligten, also die Kinder, Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler oder Erwachsenen. Vielleicht würde das helfen.
Bestimmt. Wir hatten es gerade von den Pausen. Ein Satz von dir, der das ganze Wochenende in Dresden noch sehr, sehr häufig zitiert wurde, war: Die große Pause ist der CEO der kleinen Pause. Erst haben wir alle gelacht im Saal, aber der hat doch irgendwie gut gesessen. Ich weiß ja nicht, ob es ein Joke war, aber ja, es hat uns wirklich nachdenklich gemacht. Für wie wichtig hältst du denn dieses Innehalten, dieses Pause machen, jetzt vielleicht auch im Arbeitsalltag? Ich meine, als Musikerin, Musikpädagogin, Autorin, da denke ich im Arbeitsalltag manchmal, in den kleinen Pausen, da organisiere ich jetzt noch ein paar kleine Projekte und in den großen Pausen organisiere ich noch ein paar große Projekte. Ich liebe meine Arbeit und das Dumme ist einfach, wenn ich Pause habe, dann fallen mir sofort so viel spannende Dinge ein, die ich machen könnte, dass dieses süße Nichtstun einfach nur ganz schwer auszuhalten ist. Es ist immer so mit Momenten gefüllt, die ich nicht missen möchte und wo die Kreativität dann erst so richtig durchkommt. Und vielleicht sollte ich weniger Pause machen.
Das klingt doch perfekt. Also Pause ist ja nicht nichts tun, sondern es ist regenerieren. Und für jemanden vielleicht, der im Straßenbau arbeitet, kann Musik machen Pause sein. Aber für jemanden, der Musikschulunterricht gibt, ist vielleicht Gärtnern oder Holzhacken Pause. Also eine Pause ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man vorher gemacht hat, um wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, dein Beispiel gilt auch für mich. Wenn man sehr gerne arbeitet, muss man diese Freude an der Arbeit auch schützen. Hemingway hat ja mal so schön gesagt, es war auf Englisch, aber auf Deutsch übersetzt würde es heißen, er schaut, dass der Brunnen seiner Kreativität oder die Quelle nie leer wird, dass sie über Nacht wieder füllen kann. Das heißt, ich muss eigentlich immer ein bisschen weniger arbeiten, als ich Lust habe, damit ich morgen genauso motiviert hingehe, also dass ich nicht ausbrennen kann, weil wir wissen ja, Menschen, die ihre Arbeit lieben, die sind besonders gefährdet, auch mal auszubrennen, weil sie diese natürlichen Grenzen nicht haben. Und ja, das war schon, es war schon ein Witz mit dem Organigramm, dass die große Pause der CEO ist von der kleinen. Aber ich meine es wahnsinnig ernst, dass wir im Zeitalter der Optimierung, des Perfektionismus und des noch mehr machen können, schauen müssen, dass wir die Dinge, die wir machen, mit Leidenschaft machen und dass wir frisch bleiben. Und deshalb ist mir das Innehalten schon sehr wichtig. Ich glaube, Generationen vor uns hatten den Eindruck, wenn die Arbeit gemacht ist, also das Feld bestellt ist quasi als Bauer, dann gibt es eine Pause. Und heute werden wir ja nie ganz fertig. Auch im digitalen Raum wartet immer noch ein E-Mail. Und da müssen wir die Pause einbauen und sie genauso priorisieren wie das Gespräch mit der Chefin oder dem Chef, statt dass wir warten, bis alles durch ist. Und ich glaube, wenn wir uns selber so führen, dann kommen wir sehr lustvoll durch den Tag und erreichen auch mehr. Und um das ging es mir, dass wir daran denken, uns das zu gönnen und uns die Freude aufrechtzuerhalten.
Absolut. Und wenn es jetzt noch einen Satz gäbe an die Musikschulwelt, was würdest du sagen?
Es liegt mir am Herzen, dass diese Bedeutung zu anerkennen, also die Räume, die Musik schaffen kann, die wichtig sind in einer turbulenten Gesellschaft und dass wir unabhängig davon, wie die Welt aktuell läuft, wissen, wir haben Räume, wo alles gut ist, wo wir miteinander etwas erleben können. Und ich habe große Bewunderung vor Menschen, die diese Räume mitgestalten.
Und gleich geht's weiter mit spannenden Inhalten aus den Arbeitsgruppen.
Dieser Podcast wird gesponsert von der professionellen Musikschulverwaltungslösung iMichael, die perfekte Software für deine Zukunft mit integriertem Chatbot und KI-Assistent. Stell dir vor, du kannst mit iMichael sprechen und sagst einfach nur: Zeige mir alle Schüler, die älter als 30 sind, und erstelle eine Statistik. Und der KI-Assistent erledigt das für dich. Mit iMichael hebst du deine Musikschule auf ein völlig neues Level. Über 270 Musikschulen setzen auf iMichael. Wir freuen uns auf dich und wünschen weiterhin viel Spaß im Podcast.
Bevor wir zu den Inhalten der Arbeitsgruppe mit den Kooperationen kommen, starten wir erstmal durch mit dem Thema KI. Ein Thema, was sich durch den ganzen Kongress zog, war KI. Und an einem Namen kommt man da ganz sicher nicht vorbei, und das ist Thomas Hans. Für diese Podcast-Folge habe ich ihn und seine Kollegin Chiara Siebert zum Gespräch gebeten. Und ich freue mich, dass Sie jetzt hier sind und die Highlights zum Besten geben. Hallo Chiara, hallo Thomas. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Bitte stellt euch doch gerade mal selber vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin Chiara Siebert. Ich bin Referentin für Digitalität am Servicezentrum in Berlin. Ich beschäftige mich mit ganz unterschiedlichen Themen rund um Digitales. Das ist sowohl Digitalität im Unterricht, als auch alles, was an der Schnittstelle von Unterricht zu Verwaltung, so an digitalen Prozessen passiert.
Und der liebe Thomas.
Ja, sehr gerne. Hallo, Thomas Hans vom Landesverband der Musikschulen in Düsseldorf. Dort bin ich im Rahmen der Musikschuloffensive Referent für Digitalisierung. Bisher steht dahinter noch in der Musikpädagogik. Das heißt, natürlich bin ich auch an Verwaltungsfragen interessiert, aber das habe ich nicht so ganz in meiner Jobbeschreibung, und habe in dem Rahmen die Digitalisierungsoffensive der Landesregierung umgesetzt und parallel das Netzwerk Musikschule Digital NRW aufgebaut.
Beeindruckend. Und in diesem Rahmen sind wir uns auch schon einige Male über den Weg gelaufen. Und ich wollte dich schon immer mal hier haben. Und jetzt habe ich gedacht, für diese Bundeskongressfolge bietet sich das wunderbar an. Und du hast vorgeschlagen, Chiara mit dabei zu haben, denn ihr habt beide gemeinsam eine Arbeitsgruppe geleitet. auf dem Musikschulkongress. Was habt ihr zwei gemacht?
Ja, Chiara, trink gerade, ich übernehme schnell. wir haben zum einen wirklich hands-on versucht, das Thema KI in den Kongress zu tragen, also schnell umsetzbare Technologien vorzustellen, sowas wie Mäuses, schon länger bekannt, aber auch da haben wir doch noch viele Leute begeistern und informieren können oder eben ganz neue Programmierung wie Real Ear Trainer, der es ermöglicht, jegliche Art von Musik hochzuladen und die Technologie sucht sich ein kleines Schnipsel aus und als lernender Mensch bekommt man da Akkordvorschläge, die man dann anspielen kann und mit der Musik vergleichen, bin ich in Konsonanz, bin ich in Dissonanz und damit halt sein Hören entwickeln, das ist wirklich ganz spannend. Ja, und Chiara, du magst bestimmt deinen Part jetzt auch noch ein bisschen genauer beleuchten. Du hast dich mit Assistenzsystemen beschäftigt.
Da bin ich gespannt, Chiara. Beleuchte mal für uns bitte.
Genau, wir haben das so ein bisschen unter Assistenz geframed. Inzwischen ist ja sind Tools wie ChatGPT, Claude, Perplexity ja angekommen, oft auch im privaten Alltag. Und wir wollten auch aufzeigen, dass auch diese Tools durchaus für die Unterrichtsgestaltung eine ganz wunderbare Möglichkeit bieten, ganz viele verschiedene Varianten abzubilden. Wir haben zusammen gezeigt, wie man zum Beispiel einen musikalischen Escape Room für ein Gruppensetting kreieren könnte und sind ein bisschen darauf eingegangen, wie man überhaupt sich nähert diesen ganzen Tools. Ja, es ist ein komplexes Thema. Prompting. Wie fange ich denn überhaupt an? Was schreibe ich denn da überhaupt rein? Ich bin ja nicht bei Google, sondern befinde mich auf einmal in einem dialogischen Kontext und wollten da einfach mal ganz konkrete Anwendungsbeispiele zeigen, wie man einfach sich vielleicht auch die Unterrichtsgestaltung ein bisschen variabler gestalten kann.
Ich höre gerade den Fanblog johlen, digitale Escape Rooms für Gruppensettings. Chiara, füll mal bitte mit Inhalt.
Ja, wir sind da ein bisschen strategisch vorgegangen, haben anhand dessen auch mal gezeigt, wie baut sich dieser Prompt erstmal auf mit, ich habe ein Gruppensetting von SchülerInnen von 10 bis 12 Jahren, das sind 4 Stück und sie haben Vorkenntnisse in Musiktheorie auf Level XY. Haben dann noch gewisse Rahmenbedingungen vorgegeben, zum Beispiel, wir wollen gerne diese theoretischen Konzepte dann vermitteln, das soll den und den Umfang haben und haben dann einfach mal geguckt, was kommt denn dabei so raus. Und das war durchaus umfangreich, kann man sagen, und auch ziemlich komplex und wir haben das ein bisschen reflektiert mit den Pädagoginnen im Plenum und wir hatten auch Erkenntnisse, sowas wie, halten wir es denn für realistisch, dass die Schülerinnen wirklich jeden Tag etwas anders machen, ja? Jeden Tag ein anderes Konzept durchleben und ein kleines Abenteuer? Oder ist das nicht doch etwas zu viel gewollt? Und haben dann darüber gesprochen, wie man da noch Anpassungen vornehmen könnte.
Und darf ich nochmal zwischenfragen, wie komme ich denn jetzt von den Fragen, die mir dort generiert werden, zum Escape Room?
Da hat man dann natürlich noch ein bisschen persönlichen Gestaltungsspielraum. Wir haben auch darüber gesprochen, wie kann ich mir denn auch den Aufwand so anpassen, dass er am Ende auch realistisch ist. Denn der, ich sag mal, Umfang, der dabei herauskommt, ist durchaus manchmal so groß, dass er vielleicht in den normalen Unterrichtszeitraum und die Zeit, die bleibt, um diesen zu gestalten, nicht unbedingt so reinpasst. Das heißt, man muss das durchaus auch ein bisschen eindampfen und auch das kann man dialogisch ganz gut hinbekommen und kriegt dann im Endeffekt, wenn es gut läuft, eine für sich passende Lösung, die man dann auch umsetzen kann.
Weil Escape Room-Spiele mache ich nämlich auch im Grunde jede Woche im Unterricht mit meinen Gruppen, weil die das lieben und die sind, Musiktheorie, die sind ja so, so fit dadurch diese Spiele. Ja, aber wie das jetzt digital zu lösen wäre, dass ich das mit einer App, ich weiß immer nicht, ob das so clever ist, Kinder in dem Alter nochmal in die digitale Welt zu locken und nicht vielleicht auch mal die Chance zu sehen, die so in diesem völlig digital freien Umfeld liegt und ja, vielleicht nur zu organisieren und mir zu helfen mit KI.
Ja, genau, das hat ChatGPT ja gemacht. Ne? Also der Escape Room selber ist tatsächlich analog. Also da geht es dann wirklich um, dass man Dinge ausdruckt oder malt oder wirklich in die analoge Welt überträgt. Es geht eigentlich nur um die Dinge, die bei Gamification entscheidend sind. Also welche Mechaniken sollen wirken, welche Funktionen möchte ich nutzen. Und da ist es eben, also da finde ich eben die Technologie deshalb so spannend, weil wir können ja im Prinzip ChatGPT dazu bringen, so zu agieren, als wäre diese Technologie schon mal zum Beispiel bei Pfeffermind, also die bekannteste Gamification-Agentur Deutschlands, gewesen und weiß, wie die das machen. Weil die bauen für große Firmen, also wenn da bei BMW ein neuer Motor eingeführt wird, dann machen die das über Spiele, bilden die ihre Mechaniker fort. Also die wissen, wie das geht. Und das, was ich total spannend finde bei diesem Gamification-Thema, ist, dass der Philipp Nennertz, der CEO von der Agentur, immer sagte, ja, Gamification ist, Dinge von Mussingen nach Willig zu transportieren. Also ich muss etwas tun und durch Gamification will ich es dann sogar. Und da hilft ChatGPT tatsächlich mit. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass es irgendwie im digitalen Raum bleiben soll, sondern dieses Nachdenken und das Ausarbeiten dieser Mechaniken, das erleichtert das. Das können wir als Musikpädagogen in dieser Form vielleicht gar nicht so schnell und einfach leisten und bekommen plötzlich da einen Assistenten, der das für uns erstmal vordenkt und wir entscheiden, was wir dann davon nehmen.
Darf ich mal eine ganz provokante Frage stellen? Was würdet ihr lieber vor Schülerinnen und Schülern im Unterricht sehen? Eine mittelmäßige menschliche Lehrkraft oder eine sehr gute KI-Tutorin mit Einfühlungsalgorithmus?
Darf man auch eine Kombi beantworten?
Aber immer doch.
Ich glaube, es schließt sich nicht aus. Ein erster Impuls wäre trotzdem erstmal die mittelmäßige Lehrkraft mit oder ohne Einfühlungsvermögen, ist die Frage.
Lässt sich ja auch trainieren, auch bei uns Lehrkräften. Ne?
Eben, deswegen, da ist ja das Potenzial dann durchaus noch da. Und ich glaube, selbst die KI mit dem Einfühlungsvermögen, da wissen wir nicht, mit was ist die trainiert? Und was ist das Einfühlungsvermögen, was da im Endeffekt rauskommt? Und ich glaube, das kriegen wir nicht ersetzt im Vergleich zum menschlichen Gefühl und zur menschlichen Reaktionsfähigkeit auf so situative Umstände zu reagieren. Also ich würde mich für die mittelmäßige Lehrkraft mit Entwicklungspotenzial aussprechen, die dann vielleicht noch sich durch KI Unterstützung holt.
Und Thomas, wie siehst du das?
Ich versuche mal salomonisch zu antworten. Also zum einen haben wir diese KI ja noch gar nicht. Das ist ja noch am weiteren Horizont, wenn überhaupt. Man weiß es ja nicht, was dann am Ende möglich ist. Ich denke, dass das sich weiterentwickeln von Musikpädagogik und von den Menschen, die das umsetzen, in einer digitalen Welt, in einer Welt, die immer digitaler wird, muss da Hand in Hand sich weiterentwickeln. Und ich möchte im Unterricht nicht irgendeine Maschine unterbringen in dem Unterrichtsraum, wo dann eine Schülerin oder Schüler zum Unterricht geht und dort unterwiesen wird. Das ist eine wirklich dystopische Vorstellung. Also nochmal konkret auf deine Frage. Dann doch lieber ein mittelmäßiger Mensch, der aber weiß, was Menschsein ist, als eine Rechenmaschine. Wenn aber die Rechenmaschine dabei hilft, dass die mittelmäßigen Unterstützungsfähigkeiten besser werden, weil es Hinweise gibt oder weil die Unterrichtsvorbereitung vielleicht einfacher wird oder man auch Hinweise bekommt, die man so schnell auf andere Art und Weise nicht bekommen würde. Auch nochmal so ein Thema, was wir in einer anderen Veranstaltung hatten. Wie organisieren wir Weiterbildung? Ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da würde ich dann sagen, fände ich die Mischung spannend. Also mittelmäßig, okay, mit Neugier auf Entwicklung und besser werden. Das würde ich mir am meisten wünschen.
Aber ich sehe immer viele KIs, wo ich denke, dass es für die Musikschulverwaltung ein echtes Geschenk ist. Aber was sind denn eure liebsten KI-Tools, die ihr für die Unterrichtspraxis empfehlen würdet?
Ja, da leg ich los.
Thomas, leg los.
Also diese Apps, die Stereoaufnahmen in mehrere Spuren zerlegen können, also quasi in die Urform, die es mal im Studio gab, zurückführen können, die finde ich schon wirklich krass. Da kann man so viel Sachen mitmachen. Die haben mitlaufende Metronome, die auch agogische Musik begleiten. Also die ändern tatsächlich dann das Tempo kurzzeitig. Ich kann damit sowohl klassische Liedliteratur zerlegen, als auch eben Popmusik. Die Grenze ist im Moment noch bei Instrumenten, die ähnliche Klangquellen haben, also ein Streichquartett sehr begrenzt, ein ganzes Orchester kann man vergessen, das geht noch nicht. Aber da haben wir ja auch jetzt in Dresden gehört, dass die Technologie in 5 bis 10 Jahren soweit ist, dass man also auch verschiedene ähnliche Klangquellen voneinander unterscheiden kann. Da bewegen wir uns drauf zu. Aber dieses Mäuses, also ich weiß noch, früher kam dann die Idee von einem Schüler, ich möchte gerne den und den Popsong spielen. Und das heißt für mich, okay, mindestens 3 Stunden extra Vorbereitung, bis ich das MIDI-File fertig habe oder irgendeins finde. Das ist aber schlecht, das muss ich noch bearbeiten. Also ein Rattenschwanz. Und jetzt kann ich in der Stunde sagen, okay, ich lade diesen Song mal eben runter. Also ich brauche wirklich eine MP3 oder eine WAV, irgendeine Audiodatei. Stream geht nicht, Gott sei Dank. Und dann habe ich nach 2 Minuten eben diese zerlegte Aufnahme und kann dann die Stimme leise machen und habe dann wirklich die Originalband, die dann eben meine Schülerschaft begleitet. Oder wenn der Schlagzeuger Groove-Probleme hat, dann kann ich eben die Schlagzeugspur leise machen. Und das ist schon echt frappierend.
Darf ich noch ganz kurz zwischenfragen?
Ja, immer.
Ich kriege unglaublich gerne Post aus dem Publikum, aber ich spiele nicht so gerne die Sekretärin. Jetzt haben wir gehört, Mäuses, und ich sehe schon die E-Mails mit den Fragen oder die Instagram-Nachrichten. Was gibt's noch außer Mäuses?
Also neben Mäuses gibt es noch Lala AI zum Beispiel. Wer sich schon mal mit der internationalen Digital Audio Workstation namens BandLab beschäftigt hat, der kann dort eine Sonderfunktion, den Splitter, nutzen. Den kann man aber auch so nutzen mittlerweile.
Und der macht dann was?
Der macht das Gleiche. Also da kann ich auch eine Aufnahme hochladen und der eliminiert zum Beispiel die Gesangsstimme. Dann gibt es auch Vocal Remover, also zig Sachen. Das sind jetzt so die, ich mir genauer angeschaut habe, die unterschiedliche Monetarisierungsideen haben. Also Mäuses ist ein Abo. Bei Lala AI kaufe ich Zeitkontingente, was für Musikschulen natürlich auch wichtig ist, ne? Also ein Abo hat immer halt einen Rattenschwanz. Bei Zeitkontingenten kann ich immer wieder bestimmte Summen besser in meinen Etat einrechnen. Aber die sind auch eigentlich sehr, sehr ähnlich. Die haben natürlich jeder so Spezialitäten, die dann zum Unique Selling Point gehören, jeder einzelnen App natürlich.
Mir wäre ja vor allem jetzt auch noch wichtig, nachdem mir da Frank Bauchowitz in Folge, weiß ich auch nicht mehr, 55, glaube ich, war das, den Kopf gewaschen hat, dass die Sachen auch legal sind.
Richtig. Also, wenn ich das im Unterricht nutze, ist das quasi eine private Nutzung. Wenn ich das in einem Musikschulkonzert mache, ohne das aufzuzeichnen, ist das auch noch im legalen Bereich. Sobald ich da eine Produktion draus mache und das nutze, dann betrete ich natürlich den Bereich des Urheberschutzes und darf das dann nicht einfach tun. Also, pädagogisches Handeln und eine Aufführung. Ja, wenn dann irgendein Verlag sich auf die Hinterbeine stellt, könnte man da möglicherweise auch Ärger bekommen, aber das ist einfach unrealistisch, weil Popmusik wird zig Milliardenfach jeden Tag irgendwo auf der Welt gespielt. Das fällt nicht so sehr ins Gewicht.
Chiara, hast du noch Lieblings-Apps, die du uns empfehlen könntest? KI-Tools?
Ich war auf dem Kongress unglaublich beeindruckt von den Möglichkeiten inzwischen, Audio in Noten zu transkribieren. Wir waren, ich glaube, es klassifiziert sich noch als Startup Klang.io. Ich war auch bei der Produktvorstellung. Und es ist wirklich der Wahnsinn, was da inzwischen möglich ist. Wir haben uns das live angeschaut. Es wurde von Thomas Hans persönlich eine Gitarrenspur eingespielt und wir haben uns das Ergebnis der Transkription eingespielt. Es gibt auch die Möglichkeit, Audiofiles direkt einzuladen. Und die Ergebnisse sind wirklich schon frappierend gut. Also man hat, glaube ich, immer einen sehr hohen technischen Anspruch auch daran, wie Noten auszusehen haben. Und es bedarf sicherlich immer noch der ein oder anderen Nachbearbeitung. Aber das grundsätzliche Ergebnis, was da ausgespuckt wird, das wird zu enormen Zeitersparnissen auch in der Unterrichtsvorbereitung führen. Selbst wenn ich nur kleinere Anpassungen noch vornehmen muss, ich kann die Datei dann runterladen als Music.xml oder in jedem möglichen Fileformat, was mir da vorschwebt, und es auch in Finale oder Sibelius Weiterarbeit bearbeiten. Und dann habe ich einfach eine enorme Zeitersparnis. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis und kann das sogar auch ad hoc direkt mit den SchülerInnen benutzen.
Beim Thema künstliche Intelligenz oder auch Digitalität könnte ich ja jetzt noch stundenlang weiter talken, aber Wie das vielleicht versierte Hörerinnen und Hörer von euch schon wissen, ich beherrsche mich an dieser Stelle. Und zwar, um es nicht zu techniklastig für euch zu machen. Denn es gab noch viele weitere spannende Arbeitsgruppen und einige von denen möchte ich euch hier noch präsentieren. Als da wären die Arbeitsgruppe zum Thema Kooperation mit Jürgen Oberschmidt und Holger Denkmann. Jürgen Oberschmidt habe ich heute hier für euch. Lieber Jürgen, warum ist dir dieses Thema Kooperation so ein Herzensanliegen?
Ja, ich bin ja in der Lehrkräftebildung tätig an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg und bilde da Musiklehrerin für die Grundschule, für die Sekundarstufe, für die Sonderpädagogik aus. Und ich habe natürlich auch selber 20 Jahre am Gymnasium gearbeitet und bin natürlich da auch mit Kooperationen in Kontakt getreten. Ich habe genau das alles erlebt, woran es hängen kann, wie Kooperationen gelingen können. Und das habe ich sozusagen am eigenen Leib oder in meiner eigenen Profession erfahren. Und ich gucke jetzt mit so einem etwas anderen Blick darauf, weil ich ja selber nicht mehr in der Schule unterrichte und vielleicht eher das große Ganze auch in Blick nehme, nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise, wie ich das damals als Lehrer getan habe.
Na, das ist natürlich wirklich spannend. In deiner Arbeitsgruppe, die du gemeinsam mit Holger Denkmann geleitet hast, kleine Zeitnotiz, Holger war auch schon hier, Folge 50, in eurer Arbeitsgruppe, da habt ihr die Gelingensbedingungen für nachhaltige Kooperationen vorgestellt. Und beim Stichwort Augenhöhe, da rollen sicher viele Musikschulleitende, aber auch Lehrkräfte innerlich mit den Augen. Denn ja, zu häufig haben wir auch schon ein klares Ungleichgewicht erlebt bei der Bezahlung, beim Status von uns Lehrkräften in der Schule, mit der kooperiert wird, aber auch bei der Wertschätzung der Musikschularbeit, bei der Unterstützung vor Ort oder auch bei der Beteiligung am Schulleben. Was würdest du denn sagen, was macht eine Kooperation wirklich gleichberechtigt und woran scheitert sie in der Praxis am häufigsten?
Also es gibt zwei verschiedene Arten von Kooperationen, wenn man jetzt mal jetzt von dem reinen Berufsfeld Musikschule, Schule sich löst und Kooperation mal allgemeiner ansieht. Also es gibt einmal eine additive Kooperation. Da kommt praktisch ein System auf das andere und jedes System guckt, welchen Nutzen es aus dem anderen System ziehen kann. Das hat man auch jetzt bei der Workshop-Veranstaltung ganz deutlich gemerkt, auch in den Kommentaren der Beteiligten. Also wenn zum Beispiel so Aussagen kommen, das ist für uns eine gute Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler zu generieren für unseren Einzelunterricht, dann ist es natürlich ganz klar, da sucht man ein neues Betätigungsfeld, um sozusagen das eigene System zu stärken. Und auf der anderen Seite ist das genauso. Ich finde es gut, wenn die Johanna jetzt Klarinettenunterricht bekommt, dann habe ich wenigstens genügend Leute für mein Schulorchester, für mein Schulorchester. So, das ist diese additive Kooperation, wo jeder im eigenen System stecken bleibt und versucht, für sein eigenes System, für sein eigenes Tun etwas hinaus daraus zu ziehen. Und die andere Form von Kooperation, das ist eher eine synergetische Kooperation, wo also sozusagen aus diesem Zusammenwirken ein neues System entsteht. Und auf solch einer Basis kann eigentlich Gutes gelingen. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass man das eigene System aufgeben soll. Also sozusagen beide Systeme bleiben, bestehen, aber es entsteht etwas Neues daraus. Sozusagen ein 1 plus 1 macht 3. Was also ein Mehrwert ist, was das einzelne System für sich nicht erzielen kann. Und jetzt muss man natürlich überlegen, wie kann das gelingen? Und du hast ja eben schon einiges angedeutet. Das ist zunächst mal die Stellung der Lehrkräfte innerhalb des ihnen fremden Systems Schule, wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Kooperation an der Schule stattfindet. Das fängt damit an, dass es Fotosammlungen an den Wänden gibt, wo jede Lehrkraft abgebildet ist. Da gibt es die Sozialbegleiter, da gibt es den Hausmeister, der mit einem eigenen Foto dort verortet ist, aber die Musikschullehrkräfte tauchen da nicht auf. Ja, sie werden also kein vollgültiges System, sie bilden sich also in diesem System Schule nicht ab. Und sie müssen, das hat jetzt nichts mit Bezahlung oder sonst irgendwas zu tun oder auch einem Status. Ich meine, der Hausmeister ist ja auch kein verbeamteter Lehrer und der erscheint da trotzdem. Der hat auch ein ganz anderes Anstellungsverhältnis wie die Musikschullehrkräfte auch. Aber sie sind eben Teil der Schulgemeinschaft. Und das muss sozusagen gewährleistet sein. Ja, dass man also auch merkt, da ist jemand, der gehört zur Schule einfach mit dazu in diesem synergetischen System. Und das ist so zum Beispiel schon mal eine Grundvoraussetzung, die erfüllt sein muss. Aber wie kann das gelingen? Das kann eigentlich nur gelingen, wenn es auf beiden Seiten wirklich auch starke Partner gibt. Also man braucht den starken Partner auf der Seite der Schule. Das gibt es ja Schulen, wo überhaupt gar keine Musiklehrkräfte vorhanden sind. Und es braucht natürlich auch den starken Partner auf Seite der Musikschule, wo also so Dinge wie Zusammenhangstätigkeiten, auch wie vergütet man Wegstrecken und so weiter, wo das also auch gewährleistet ist, wo man also auch Räume und Orte hat, jetzt auch für einen gemeinsamen Austausch und wo man nicht nur irgendwie punktuelle Begegnungen innerhalb einer 45-Minuten-Einheit etwa hat.
1+1=3 ist natürlich ein schönes Bild dafür, dass was Neues entstehen muss, auch bei einer solchen Kooperation. Toll fand ich auch Holger, der mehrere Kompetenzen genannt hat. Da hatte er, glaube ich, eine Folie, die er eingeblendet hat. Da stand unter anderem Humor, Resilienz und gesunde Distanz drauf. Was müssen wir als Lehrkräfte und Führungskräfte denn deiner Meinung nach mitbringen, damit so eine Kooperation auch wirklich gelingen kann? Du hattest gerade von starken Partnern gesprochen. Stark, ja, da kann man sich natürlich auch schnell mal eine blutige Nase holen, wenn das Gegenüber zu stark ist vielleicht.
Ja, also ich würde mal sagen, diese synergetische Kooperation, die muss bereits im Studium beginnen. Also da braucht es schon mal Verschränkungen und es darf einfach nicht sein, das ist mir letzte Woche wieder begegnet, da habe ich also Studierende getroffen, die IGP studieren und ich glaube, die kannten an ihrer Musikhochschule nur ihren Instrumentallehrer. Und alles andere hält einem vom Üben ab. Also solche Vorstellungen von einem Studium gibt es hier und da noch. Und das wird natürlich auch entsprechend auch transportiert. Und also es braucht im Grunde genommen schon ein Heranführen an Unterricht in Gruppensituationen. Es braucht auch ein Heranführen an andere Lernkulturen. Das gilt jetzt nicht nur für die Instrumentallehrkraft, das gilt auch für den klassischen Schulmusiker oder die klassische Schulmusikerin. Wir alle haben ja die Musik lieben gelernt durch das Lernen unseres eigenen Instrumentes. Und da gibt es natürlich bestimmte Skills, da übt man seine Etüden, da werden Kompetenzen aufgebaut, da sind ganz bestimmte Vorstellungen, wie man ein Instrument erlernt. Und diese Vorstellungen werden auch jetzt auch im Schulmusikerbereich auf die Klassengröße übertragen. Und dann möchte man so einen Unterricht, möchte man dann transformieren in die Situation Schulklasse. Und das funktioniert dann natürlich nicht, wenn man seinen künstlerischen Unterricht macht auf der Basis das, was man im Instrumentalunterricht gelernt hat. Und das macht man nun mit 30 Kindern und man hat kein italienisches Meisterinstrument in der Hand, sondern nur noch Boombaker, also einfarbige Plastikrohre, mit denen man dann im Grunde genommen versucht, das Gleiche irgendwie zu machen. So, das sind Sachen, die funktionieren nicht. Und das wird auch den Musikschullehrkräften nicht gelingen, wenn sie in solche Situationen kommen. Und da gilt es, sich gemeinsam darüber verständigen, dass das Musiklernen in der Schule ein anderes ist als ein Musiklernen am Instrument. Ja, und das gilt eigentlich für alle, die sich damit beschäftigen. Ich sehe das auch bei vielen Musiklehrerinnen und Musiklehrern, die in der allgemeinbildenden Schule unterrichten, die sozusagen dieses Narrativ, was sie aus ihrem Instrumentalunterricht haben, in den Musikunterricht hineintragen. Und das funktioniert nicht.
Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ja auch in so einer Kooperation mal 8, also 8 Lektionen pro Woche für mich in diesem Schuljahr, im nächsten etwas weniger. Aber das sind die bereicherndsten Stunden für mich in jeder Woche. Und ich habe dort einen relativ hohen Anteil von Kindern, die kein oder auch fast kein Deutsch sprechen. Aber ich empfinde das als absoluten Schatz, wie ich mit diesen Kindern die Welt der Musik entdecken darf und auch wie wir zusammen musizieren. Das sind Musiziererfahrungen, die würde ich wirklich jedem Schüler, jeder Schülerin aus meinem Einzelunterricht Trompete auch wünschen.
Also es gibt eine Aussage von Gadamer, der gesagt hat, Bildung heißt, die Welt mit den Augen eines anderen ansehen können. Und Das gilt für Musikschullehrkräfte, das gilt für für Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen. Man braucht einen Perspektivwechsel. Man muss das, was man selber mit der Musik erfahren hat, an andere weitergeben. Und man trifft natürlich in der Schule auf ganz andere, auf eine ganz andere Klientel, als wenn man jetzt in der Musikschule arbeitet und es werden so ja, die Bildungsbürger angemeldet zu ihrem Instrumentalunterricht. Man trifft also auf Kinder und Jugendliche, die Musik in einer ganz besonderen Weise, auf eine ganz auch auf eine andere Art und Weise wirklich ganz dringend brauchen. Und das sind beglückende Erfahrungen, die man als Lehrer da machen kann. Davon hast du ja gerade erzählt. Und es sind natürlich andere Erfahrungen als die, die man vielleicht im Einzelunterricht in der Musikschule macht. Aber auch das ist eine Bereicherung, wenn man dann wiederum sein eigenes Tun an der Musikschule auch wiederum sieht.
Mich hat natürlich auch interessiert, wie der Kongress bei anderen Menschen aus dem Publikum angekommen ist. Und so habe ich Nadja Trinker, Geigen-, Bratschen- und EMP-Lehrerin aus Leipzig, die regelmäßig unseren Podcast hört und über deren Podcast-Feedback ich mich sehr gefreut habe, nach einem Statement zum Kongress gefragt. Hier kommt sie, Nadja Trinker.
Ich finde es sehr interessant, wie viele verschiedene kleine und große Musikschulen hier zu Wort kommen durften. Das hat mich sehr gefreut, da auch viel über den ländlichen Raum gesprochen wurde und das doch, glaube ich, ein breites Feld in der Musiklandschaft bildet, was wir sehr oft vergessen.
Was mich auch beeindruckt hat auf dem Musikschulkongress, war der Einbezug von Studierenden und zwar nicht nur als willkommenes Publikum, sondern auch als Mitwirkende. Sophie Rüth studiert Trompete und EMP in Saarbrücken und ist der Vollmotiviert Podcast Community, vielleicht noch aus Folge 47 bekannt. Das ist die Publikumsfolge zum Thema Hausaufgaben und Üben daheim. Und Sophie hat für uns ganz kurz davon berichtet, wie sie in das Kongressgeschehen einbezogen war.
Ich darf hier mit einer kleinen Klasse sein oder mit ehemaligen Kommilitonen der EMP-Klasse und wir dürfen zusammen mit unserem Professor Dr. Michael Dartsch einen kleinen Vortrag halten und Impulse. Wir hatten nämlich ein Seminar oder eine AG zum Thema elementare Musikpädagogik mit Jugendlichen und das ist ganz neu, weil diesen Bereich, den gibt es noch gar nicht und dazu haben wir dann ein paar Impulse vorgestellt.
Und auch ihre Studienkollegin Elisa Raber ist mit dabei. Sie hat künstlerisch-pädagogisch Querflöte und ebenfalls EMP in Saarbrücken studiert und setzt jetzt mit performativen Künsten in sozialen Feldern noch einen Masterstudiengang obendrauf. Sie unterrichtet an Musikschulen und freischaffend. Elisa, was nimmst du für dich mit aus Dresden?
Also es ist immer wieder schön, zusammenzukommen. Und gleichzeitig fehlt mir auch so ein bisschen so eine konstruktive, zukunftsgewandte Format, wo man irgendwie gemeinsam auch workshop-übergreifend irgendwie so einen Ort hat oder ein Format hat, wo man sich denken kann, wie Musikschule in Zukunft aussehen kann, zum Beispiel auch die SchülerInnen-Perspektive vielleicht mit reinnimmt. Die betrifft es ja ganz viel, was wir hier besprechen.
Wie hättest du das gelöst, wenn du den Kongress mitorganisiert hättest?
Also ich glaube, ich hätte so Richtung Design Thinking, dass man vorher erstmal die Leute befragt, was sind Themen, die euch beschäftigen, dass man das schon ein bisschen clustern kann und dann einfach auf dem Kongress auch so ein zugängliches Format hat, dass man auch gleich einfach mit Karteikarten oder sowas aufschreiben kann und dann in Arbeitsgruppen geht und sagt, wir suchen uns Lösungen für diese speziellen Themen und gucken vielleicht dann im nächsten Schritt, wie kann ich das auf meine Musikschule übertragen.
Gute Ideen und Kritik sind selbstverständlich immer willkommen. Denn genau diesen Ideenreichtum und die Kritikfähigkeit wünschen wir uns ja auch von unseren Schülerinnen und Schülern und können das hier dann auch gleich vorleben, wie wir selbst damit umgehen. Ganz besonders spannend fand ich noch die Perspektive von Günesh Obar, die ich mit Sophie und Elisa im Kongresszentrum getroffen habe. Günesh ist ebenfalls aus Saarbrücken und mit den Fächern Klavier und EMP unterwegs. Sie macht gerade ihren Master in Klavierimprovisation und ist hier auch konzertierend und sehr multidisziplinär unterwegs, unter anderem mit dem Einbezug von KI in Konzerten. Günesh, was war denn dein Highlight hier auf dem Kongress?
Mein Highlight war, so viele Leute kennenzulernen, gerade dich kennenzulernen, finde ich wirklich als Highlight. Kannst du es wegschneiden, wenn
nein,
du...
Nein.
Mal gucken, wie viel Platz ich habe. Sehr inspirierende Frauen habe ich kennengelernt, die mir auch wieder Inspiration gegeben haben, auch als Führungsrolle oder einfach als Frau, die auch nicht in Deutschland geboren ist. Also ich denke, jeder hat wirklich aus unterschiedlichen Hintergründen viel zu sagen, und wenn man dafür ins Gespräch kommt durch solche Kongressen zum Beispiel, finde ich das toll. Und was mir gefehlt hat, was ich hätte mir mehr gewünscht, wäre Experten aus anderen Fächern. Also zum Beispiel, jetzt gerade komme ich von einem so Fishbowl-konzipierten Gespräch. Das ging um KI und Musikschule, und da hätte ich mir, also KI wird so kategorisiert, dass ChatGPT einzige KI wäre, oder Digitalisierung wird verwechselt mit KI und diesen ganzen Entwicklungen. Und ich denke, als Musikschule und Musikschaffende, weil wir auch so wirklich mit, sehr viel mit Traditionen arbeiten und das schätzen und das auch weiter beibringen wollen, fehlt aber da so Bewusstsein, dass Digitalisierung und ganze Entwicklungen schon so weit sind. Und damit haben wir auch natürlich dann direkt oder indirekt zu tun.
Fand ich ganz spannend, diese Perspektive von Günesh Obar. Ich bin sicher, ich bin Sophie Rüth, Elisa Raber und Günesh Obar nicht zum letzten Mal begegnet. So, jetzt aber sind Jungs wild und Mädchen brav. Darf die Zauberflöte heute noch unkritisch im Unterricht durchgenommen werden, oder ist das schon diskriminierend? Jetzt geht's um Vorurteile und auch um problematische Rollenbilder, die sich in der Musik, in Liedern, Geschichten, ja manchmal auch in unserem eigenen Verhalten ganz leise, aber durchaus wirkungsvoll verstecken können. Sabine Anni Schmidt und Dorothee Streich haben zu diesem Thema eine Arbeitsgruppe geleitet, und die hat für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Zum Glück. Aber hört doch mal rein. Liebe Anni, liebe Doro, bitte stellt euch doch gerade mal selbst vor.
Ja, gerne. Mein Name ist Sabine Anni Schmidt und ich bin Professorin für Musikpädagogik an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf mit dem Profil EMP.
Und Dorothee Streich?
Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Folkwang-Universität der Künste, und darüber hinaus bin ich auch Theaterpädagogin und Anti-Bias-Trainerin.
Füll doch bitte dieses Anti-Bias-Trainerin nochmal mit Inhalt für alle diejenigen, die jetzt noch ein ganz großes Fragezeichen senden.
Anti-Bias ist, das ist ein pädagogisches Praxiskonzept, das in den Ende der 80er Jahre in den USA entstanden ist, ein intersektionales Konzept, das dafür eigentlich gedacht ist, die eigenen Vorurteile zu hinterfragen, die eigenen Privilegien, die man hat, und die eigene Haltung, und basierend auf eigenen biografischen Zugängen zur Thematik dann eine starke Haltung gegen Vorurteile zu entwickeln und die auch in den Alltag, in den privaten und in den Arbeitsalltag mit reinzunehmen.
Ah, jetzt habe ich's. Vorurteilsbewusste musikalische Bildung. Was war denn der Punkt, wo ihr wusstet, dieses Thema, das ist nicht nur für mich selbst relevant, sondern auch für alle anderen, die unterrichten?
Also tatsächlich ist mir das klar geworden, als ich mich selbst angefangen habe, damit zu beschäftigen. Doro und ich haben uns kennengelernt auf einer gemeinsamen beruflichen und sehr intensiven Station, in der wir total viel zusammengearbeitet und auch uns ja über unsere Schwerpunktthemen ausgetauscht haben. Und ich forsche und praktiziere sehr viel in der Thematik Partizipation und Beteiligungsformate in voraussetzungsoffenen Gruppenmusiziersettings. Und ja, wir beide haben einfach total oft gemerkt, dass wir unsere beiden Themen, also dieses Thema der, wer darf mitsprechen und wer nicht, wer wird beteiligt und wer nicht, wer hat Macht in der Situation und wer nicht, gemeinsam mit diesem Gedanken der Vorurteilsbewusstheit denken wollen. Und genau, dann haben wir ziemlich viel uns ausgetauscht, zusammengearbeitet, und ab da ging es eigentlich los bei mir persönlich, dass ich verstanden habe, gut, alles, was ich musikpädagogisch mache und wofür ich stehe, fängt mit dem an, wie ich drauf schaue. Also ich nehme mich selber mit in eine Situation und ich schaue durch meine Brille. Und je nachdem, wie die aussieht, ob die beschlagen ist oder ob sie sehr klar ist, sehe ich unterschiedliche Dinge und beurteile die Dinge anders. Also ich bringe meine eigenen Vorurteile mit, ob ich will oder nicht. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um und bin ich mir dessen bewusst?
Ah, spannend. Und wie war es bei dir, Doro?
Ja, ich habe mich jetzt einfach schon eine ganze Weile mit der Fragestellung auseinandergesetzt, wie kann ich als Künstlerin und auch als künstlerisch-pädagogisch arbeitende Person einen Beitrag leisten dazu, weniger Barrieren in der Kunst und auch in der Musikpädagogik zu ermöglichen. Und ich sehe da eine große Verantwortung, Barrieren abzubauen, auch in meiner Arbeit. Und ich bin so auf das Thema Vorurteile gekommen. Ich habe sehr oft erlebt, dass Vorurteile reproduziert wurden. Und zwar auch von sehr jungen Kindern schon, von Jugendlichen. Und es hat mich sehr interessiert. Wie kommt es eigentlich, dass in so jungen Köpfen auch schon Vorurteile herrschen? Und so habe ich angefangen, mich auf meine eigene Anti-Bias-Reise zu begeben und habe ganz schnell gemerkt, ich weiß auch nicht mal einen Mini-Mini-Prozentsatz von dem, was ich dachte, dass ich weiß. Und seitdem ich mich sehr intensiv damit beschäftige, wird mir immer bewusster, wie wenig ich weiß, aber ich lerne auch immer mehr. Und dann habe ich mich entschieden, diese Ausbildung noch zu machen. Und dieses Wissen von Anti-Bias eben mit in die Musikpädagogik zu nehmen.
Oh, das klingt, als hätte ich echt was verpasst in eurem Kurs, denn ich war nicht da. Ich habe zur gleichen Zeit im Raum nebenan den Brass Campus geleitet. Aber das war auch spannend. Aber ich habe mir sagen lassen, dass bei euch im Workshop mit Kinderliedern, mit Bildern und Materialien gearbeitet wurde, die viele von uns echt gut kennen und die plötzlich aber ganz anders wirken, wenn man sie unter einem anderen Blickwinkel, nämlich unter dem von Stereotypen und Ausgrenzung betrachtet. Könntet ihr mal ein Beispiel geben, warum das in der Unterrichtspraxis problematisch sein kann?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass im musikpädagogischen Kontext ganz vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wie viel kritisches Material eigentlich ganz unreflektiert benutzt wird. Und ich rede jetzt gar nicht von Liedern, die einen explizit diskriminierenden oder rassistischen Wortschatz bedienen, wie zum Beispiel 10 kleine N. Diese Lieder, da gibt es aus meiner Sicht keine andere Möglichkeit, als sie zu zensieren. Aber wir sprechen über Lieder, über Abbildungen, über Illustrationen, über Bücher, die auch Grauzonen bedienen. Und ich glaube, die Frage, die man sich stellen sollte als musikpädagogische Lehrkraft ist, wen bilde ich ab und wie bilde ich Personen ab? Also wie bilde ich zum Beispiel in Liedern die Diversität ab, die in unserer Gesellschaft auch vorhanden ist? Oder werden immer weiße Kinder repräsentiert? Wird Sprache benutzt, die aus einem kolonialen Hintergrund kommt, was mir eigentlich gar nicht bewusst war? Und das sind so verschiedene kleine Bausteine, die wir zeigen in unseren Workshops. Und der Weg ist eigentlich, ein Lied anzuschauen durch eine vorurteilsbewusste Brille und zu schauen, okay, was steckt da vielleicht drin, was ich nicht auf den ersten Blick sehe, was aber trotzdem eine Botschaft impliziert oder Inhalte an Kinder weitergibt, die ich gar nicht auf dem Schirm habe.
Koloniale Sprache in Liedern? Bei mir klingelt hier gerade noch gar nichts. Anni, hilf mir, hast du ein Beispiel?
Ein Mann, der sich Kolumbus nennt, zum Beispiel, wäre, glaube ich, so ein Lied, was aus einem kolonialen Kontext stammt.
Autsch, ja, witte, witte, witt, bum, bum.
Und was durchaus noch gesungen wird, was man durchaus in manchen Kitas noch hören könnte. Was wir als konkretes Beispiel mit hatten, hatte ein bisschen einen anderen Hintergrund. Das war der Katzentatzentanz, in dem eine Katze von verschiedenen Tieren zum Tanz aufgefordert wird und die Katze sagt zu den meisten Tieren nein, aus unterschiedlichen Gründen, für die die Tiere aber nicht so wirklich was können. Und am Ende kommt dann ein Kater, der sie relativ überzeugungskräftig dazu bringt, mit ihm zu tanzen.
Ach klar, Katzentanz kenne ich. Och, fand ich bisher mal ganz süß.
Genau, das sind so Grauzonen, über die man sich tatsächlich ganz gut austauschen kann. Also zum Beispiel ist immer wieder ein Thema, die Katze darf Nein sagen, das ist eigentlich toll. Dann die Diskussion darüber, warum sagt sie denn eigentlich Nein? Und wie kommt dieser Kater an sein Ziel und wie finden wir das eigentlich? Und uns geht es eben auch ganz stark darum, dass man dieses Thema der Vorurteile und dieses Thema anhand von so einem Lied auch zum Beispiel, warum eigentlich nicht, eben auch mit Kindern besprechen kann. Dass man die nicht einfach singt und das sozusagen als Normalität, als Norm, als Welt, der wir irgendwie ausgesetzt ihnen präsentieren, sondern über die wir mit Kindern auch ins Gespräch kommen und deren Meinung und deren Perspektive hören. Das halten wir durchaus für möglich, dass das ein gangbarer Weg wäre.
Ja, jetzt wo du das so sagst, Anni, muss ich gestehen, das Ding hat durchaus eine problematische Komponente. Der dicke Hamster, der zappelige Hase und am Ende der Kater. Ja, aber schade, die Kinder lieben das irgendwie.
Und genau das eigentlich, was du jetzt gerade, als du über das Lied nachgedacht hast, bei dir selber beobachtet hast, ist das, was wir uns wünschen oder was wir gerne anbieten möchten in unseren Workshops. Nämlich zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal bewusst auf dieses Lied und oh, da steckt was drin, was ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Weil das hören wir sehr, sehr oft von Leuten. Und das Lied ist ja schon paar Jährchen alt, aber wird einfach in Kitas oder auch in EMP-Kontexten noch regelmäßig gesungen. Und die Leute sagen ganz oft auch zu uns, oh, jetzt gucke ich anders drauf. Und welche Umgangsweisen hätte ich jetzt, um mit diesem Lied vorurteilsbewusst in der Praxis umzugehen? Nämlich klar, ich kann es wegnehmen, weil es gibt genug andere Lieder. Wir haben so einen vielfältigen Liederschatz in der Musikpädagogik. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit zu sagen, da steckt eine Chance drin, zum Beispiel anhand von dem Text, mit Kindern ins Gespräch darüber zu kommen, über diese Vorurteile.
Und es muss dringend mitgedacht werden, weil in unseren musikpädagogischen oder musikalischen Situationen ergeben sich ja dauernd Momente, in denen Fragen beantwortet werden müssen von Personen. Also wer spielt mit? Wer fängt an? Wer hört auf? Wo wird gespielt? Was wird gespielt? Welche Instrumente werden gespielt? Welche Musik wird gespielt? Wo kommt die eigentlich her? Und das haben wir in unserem Workshop auch als wichtigen Baustein mit drin, eben zu überlegen, wer beantwortet denn diese Fragen und warum? Beantwortet die Frage die Lehrperson ausschließlich auf Grundlage des Erwachsenendaseins, dann wäre das tatsächlich eine Sache, über die man nochmal scharf nachdenken sollte. Und wie bringen wir die Menschen, mit denen wir arbeiten, und ich spreche da jetzt, wir sprechen jetzt explizit von Kindern, weil es um die Zielgruppe auch in unserem Workshop ging, aber das ist zielgruppenunabhängig für alle, denke ich, sehr wichtig, zu überlegen, wie ermächtige ich Personen? Wie befähige ich Personen, an was teilzunehmen und dabei zu sein und sich einbringen zu dürfen? Und ja, dieser Faktor ist super wichtig. Den haben wir auch in der Gruppe an konkreten musikalischen Situationen festgemacht, von was bedeutet es, wenn eine Person eine Gruppe anleitet? Was bedeutet es, wenn es eine ganz freie Spielform gibt? Wie kann ich da hinfinden? Und welche Möglichkeiten der Beteiligung und auch der Freiheit für Personen, die dabei sind, denken wir eigentlich mit? Und wie fühlt sich das an für alle Beteiligten?
Wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich, ist ja alles echt wichtig. Ich gehe da voll mit. Aber wie bringe ich denn diese Ideen dann überein mit vielleicht auch traditionellen Werken, die ja auch unser kulturelles Erbe sind, das, was wir wertschätzen und was wir auch unbedingt weitergeben wollen? Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Irgendwas wie, weiß ich nicht, die Nixe, Rusalka. Oder weiß ich meine auch Zauberflöte, die hat ja auch ihre Ecken. Auch gegen Frauen und vor allem auch gegen Männer. Heißt es da nicht irgendwo, von festem Geiste ist ein Mann, der denket, was er sprechen kann? Oder ist nicht auch Haydns Schöpfung? Da gibt es auch so eine Ecke, so ganz kurz vor Schluss. Eva an Adam, dein Wille ist mir Gesetz, so hat's der Herr bestimmt. Und warte, warte, dir gehorchen bringt mir Freude, Glück und Ruhm. Wo ich dann auch denke, nun ja, hallo Frauenrollenbild, auch nicht ganz unproblematisch. Gibt ja auch häufiger mal Gelächter im Publikum an solchen Stellen oder auch Chöre, die dann sagen, ja, das wollen wir so nicht singen. Wie geht man mit sowas um?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und die ist auch eigentlich gar nicht eindeutig zu beantworten. Was ich aber schon beantworten würde gerne ist, dass das es nicht einfach so weitermachen, wie das jahrhundertelang gemacht wurde, Nämlich das wäre eigentlich meiner Meinung nach der einzig falsche Weg, zu sagen, ach, das ist nun im Zeichen der Historie zu sehen, deswegen können wir das unkommentiert einfach so weitermachen. Der bewusste Umgang damit ist hier, denke ich, auch wieder das Schlüsselwort. Und ich komme ja auch sehr stark aus dem Musiktheater und das, als du das Thema Zauberflöte angesprochen hast, hat es bei mir auch sofort geklingelt, weil diese Oper steht ja einfach ständig auf den Spielplänen in Deutschland und sie wird im schulischen Kontext, kommt ja kein Kind durch den Musikunterricht, ohne die Zauberflöte behandelt zu haben. Und in der Zauberflöte ist rassistischer Inhalt drin, wenn man ihn nicht differenziert betrachtet. Sagen wir so, die Figur Monostratos wird auch ganz oft mit Blackfacing dargestellt. Und das sind alles Praxen, die aus einer kolonialen, schwarze Menschen abwertenden Historie herauskommt. Und das einfach so zu machen, dann würde man es reproduzieren. Aber darüber zu sprechen, dass es aus einem anderen historischen Kontext stammt, zu sagen, diese Figur, die ist böse und nicht, sie sieht anders aus, zum Beispiel. Oder eben mit Jugendlichen darüber zu diskutieren, was steckt in diesem Text drin, wie würden wir es heute zum Beispiel anders machen. Das wäre ein Umgang damit.
Ah, das ist natürlich wirklich ein heißes Thema und auch ein wichtiges Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass das in eurer Arbeitsgruppe ganz schön heiß herging. Weil es liegt uns ja fern, in unserem Unterricht Kinder auszuschließen, sondern diese Heterogenität, die ist ja heute die Regel und nicht die Ausnahme. Und das wollen wir ja unbedingt sehen und das wollen wir auch unbedingt würdigen und wertschätzen. Und anders zu sein, ist nicht unser Manko, sondern unsere Ressource. Und das sollten wir, finde ich, in jeder Situation auch darstellen.
Ja, und es ist ja, bin wirklich immer so am Knabbern an dieser Vorstellung von, die in der EMP tatsächlich noch stark ist, sehr, sehr stark, dass eine gelungene Unterrichtssituation man von außen beurteilen kann, wenn alle das Gleiche tun und alle fröhlich dabei aussehen und alle mitmachen. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass das nicht der Fall ist. Ich möchte einfach Situationen bauen, in denen die Menschen auf unterschiedliche Art und Weise teilnehmen können und in der wir gemeinsame, aber unterschiedliche Erfahrungen machen.
Das war sie, die Folge 56 zum Musikschulkongress, der vom 9. bis zum 11. Mai 2025 in Dresden stattfand. Sie war etwas länger und mit mehr Gesprächspartnerinnen und Partnern als gewöhnlich, aber ich hoffe, ihr hattet eure Freude dran und wir sehen uns spätestens beim nächsten Musikschulkongress 2027 in Osnabrück. Auf die nächste Podcast-Folge von Vollmotiviert dürft ihr euch jetzt schon freuen. Die kommt nach dem Pfingstwochenende am Mittwoch, den 11.06. heraus. Es ist ein Solo von mir zum Thema ADHS-Betroffene im Musikunterricht.